Vielen Dank, Herr Kreuzer. Vielen Dank, Wilfried, für die Einführung, für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele von Ihnen hier trotz des schönen Wetters den Weg hierher gefunden haben, statt in der Strandperle am Elbufer zu sitzen zum Beispiel. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich aus Gründen der Temperatur mein Jackett entledige, um nicht zu sehr zu schwitzen. So, ich möchte also heute über Gravitationswellen und den Ursprung des Universums sprechen. Und genauer genommen sieht der Plan wie folgt aus. Ich werde anfangen mit einfachen Phänomenen, mit Schwingungen und Wellen. Das ist vielleicht eines Theoretikers, hoffe ich, würdig. Die Theoretiker fangen immer an mit dem Allereinfachsten und versuchen, die Sachen so einfach wie möglich zu machen. Die Realität des Experiments ist nachher oft viel komplizierter. Dann werde ich zu Wellen in der Einsteinschen Theorie der Gravitation kommen, wobei Sie natürlich schon viel davon gehört haben, diejenigen von Ihnen, die in den vorhergehenden Vorträgen waren. Und schließlich zum Hauptthema des expandierenden Universums und dann einem wichtigen Kapitel dieser Geschichte des Universums, der kosmologischen Inflation, die vielleicht noch nicht oder nicht allen so gut vertraut ist, und der Rolle der Gravitationswellen bei der Erforschung dieser frühen Phase des Universums. Gut, also lassen Sie mich beginnen. Wie versprochen, mit dem Allereinfachsten. Sie wissen bestimmt noch, ja, ich höre schon ein Stöhnen, ich weiß, als Theoretiker bin ich Ihnen ein paar Formeln schuldig, denke ich. Keine Sorge, es werden nicht viel mehr werden. Sie wissen aus der Schulzeit, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist. Und Sie wissen wahrscheinlich auch noch, dass das in Formeln F gleich M mal A aussieht. Und diese Formel kann man besser, für mich besser, anders schreiben, nämlich A gleich F durch M. Da ist A die Beschleunigung, F die Kraft und M die Masse von irgendeinem Punkt, einer schweren Kugel, was immer Sie wollen. Warum ist diese Formel besser? Weil diese Formel sagt, dass wenn ich jetzt die Beschleunigung als dv nach dt, als Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit betrachte, dann finden wir damit ein Gesetz, wie sich die Geschwindigkeit mit der Zeit ändert. Ich setze das jetzt hier ein und habe ein Gesetz, wie sich die Geschwindigkeit eines Körpers in der Zeit ändert. Und zwar aufgrund der Kraft und in Beziehung zu dessen Masse. Und das, wir sind immer noch bei einfachen Phänomenen, kennen Sie natürlich. Sie kennen ein einfaches Beispiel, die Schwingung. Die Auslenkung der Masse bestimmt die Federkraft. Diese wiederum ändert die Geschwindigkeit und es kommt zu einer Schwingung. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen schweren Körper zwischen zwei Federn eingespannt. Da ist keine Reibung auf der Grundlage. Und Sie lenken die in eine Richtung aus. Dann wird die Feder gestaucht, die Kraft geht in die Gegenrichtung, der Körper bewegt sich in die Gegenrichtung. Dann aus der anderen Richtung kommt die andere Feder und es geht hin und her und hin und her. Alles nach diesem einfachen Gesetz. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit der Schwerkraft statt mit der Federkraft, dann nennt man das ein Pendel. Und das ist natürlich auch das gleiche Gesetz und eine Schwingung aufgrund der Kraft. Sie sehen hier mit Pfeilen eingezeichnet, wann die Geschwindigkeit hoch ist, wann die Beschleunigung hoch ist. Das wechselt sich ab. Ich denke, das ist Ihnen allen zumindest noch gut in Erinnerung. Jetzt ist das Interessante, dass man das natürlich auch für viele Teilchen gleichzeitig machen kann. Dieses einfache Gesetz beschreibt auch, wie sich diese mit Federn oder elastischen Bändern verbundenen Kugeln bewegen. Sie lenken sie aus und die werden zurückgeworfen. Es sind mehr Gleichungen, es ist komplizierter. Diese Details wollen wir hier jetzt natürlich nicht besprechen. Aber Sie können sich vorstellen, dass so eine Kette auch schwingt. Genauer gesagt geht es dann um viele gekoppelte Schwingungen. Hier unten ist das illustriert. Sie stellen sich vor, das hier sozusagen ist nur noch ein Band. Sie schauen aus großer Entfernung drauf. Und dann kann man sich vorstellen, dass da so eine Schwingung kommt, die wie ein Stück von einer Welle aussieht. Das ist also bereits das uns hier interessierende Wellenphänomen. Und natürlich sind die Wellen uns besonders vertraut als Wasserwellen. Das ist natürlich das Beispiel, an das jeder sofort denkt. Aber leider ist gerade dieses schöne Phänomen mit Wasserwellen viel komplizierter. Weil Wasserwellen, da sind viele Teilchen, die gleichzeitig reiben, es ist die Schwerkraft, es ist nicht linear für die, die diesen Begriff kennen. Es ist also zum Glück so, dass diese Komplikationen in unserem Fall nicht auftreten. Also Wasserwellen sind viel komplizierter, aber die Gravitationswellen, um die es hier gehen soll, die ähneln viel mehr den Wellen, wie sie in diesem elastischen Band oder wir kommen jetzt zu einer elastischen Membran entstehen. Ja, Sie erinnern sich, das letzte Bild, das ich hatte vor den Wasserwellen, die leider nicht so leicht zu behandeln sind, war dieses Band, in dem so das einfach schwingen kann. Und das geht natürlich auch mit einer Dimension mehr. Statt eines Bands nehmen Sie eine Membran. Sie nehmen hier zum Beispiel so ein Stück von einem Trampolin. Das ist wiederum nur eine Ansammlung vieler Schwingungen. Und diese Schwingungen können auch etwas komplizierter sein. Das heißt, Sie können hier viele von diesen Wellentälern und Wellenbäuchen haben. Und Sie können sich jetzt weiterhin vorstellen, dass wenn diese Gummimembran sehr, sehr weit ausgedehnt wäre und Sie würden da an einer Seite ziehen oder draufschlagen, dann wären das nicht nur solche Schwingungen, sondern dann würde dort eine Welle auf diese Membran entlanglaufen. Und wie gesagt, wichtig war für mich, dass das alles aus dieser einfachen Gleichung angewandt auf viele solche Teilchen folgt. Und jetzt kommen wir also zum entscheidenden Punkt. Die Einsteinsche Theorie sagt, dass unsere ganze Raumzeit eine genau solche elastische Membran ist. Und das, was da schwingt oder was schwingen kann, sind ihre intrinsischen Abstände. Das ist etwas, wo man, denke ich, erstmal schlucken muss. Das ist nicht offensichtlich. Weil wenn Sie an den Raum denken, denken Sie an Körper im Raum und deren Bewegung. Sie denken nicht, dass der Raum selber irgendwas tun kann. Eine Art, sich das vorzustellen, ist folgende. Stellen Sie sich vor, Sie haben im Raum ein Gitter aufgebaut und zwischen den Gitterpunkten, symbolisiert durch diese Uhren hier, sind Bänder gespannt, die den Abstand messen. Oder da liegen Maßbänder. Gut. Sie haben den ganzen Raum voll davon, in drei Dimensionen. Und diese Punkte des Gitters sind eben nicht umsonst Uhren, sondern es sind Uhren, weil diese Uhren in der Zeit ticken können. Und dieses Ticken, das verursacht ein Gitter in der Richtung der Zeit, die Sie hier natürlich nicht sehen. Deswegen sagt man, die Raumzeit ist, sagen, die relevante Größe und die Raumzeit ist vierdimensional. Die Zeit ist einfach eine weitere Ausdehnung, die Sie nicht optisch sehen können, aber die darin besteht, dass an jedem Punkt Sie nicht nur die Freiheit haben, links, rechts, hoch, runter zu gehen, zu den anderen Punkten, sondern Sie können auch an diesem Punkt bleiben und den nächsten Tick der Uhr abwarten. Das ist die Richtung der Zeit. Und dieses ganze Gebilde hat nun einfach zwei Dimensionen mehr als die Membran, die wir vorher hatten. Aber es kann ebenso schwingen. Und die Gleichung, die das beschreibt, steht jetzt hier, und das ist die berühmte Einstein-Gleichung. Und das ist natürlich etwas, was ich leider in der Kürze der Zeit nicht wirklich erklären kann. Sie sehen hier gewisse Symbole, die grob gesagt über diese Abstände etwas aussagen. Und Sie haben Indizes, weil diese Gleichung, wenn Sie sie hinschreiben, eigentlich 16 Gleichungen entspricht. Nämlich stehen hier Indizes 1, 1, 1, 2 und so weiter. Und die laufen von 1 bis 4 und für die verschiedenen Richtungen. Hoch, links, vorwärts und in der Zeit. Aber im Prinzip ist das Entscheidende, dass es wieder sich um eine Gleichung handelt, die einfach sagt, es gibt eine Auslenkung und es gibt eine Rückstellkraft. Und wenn Sie das alles berechnen, sehen Sie, dass dort diese Punkte gegeneinander schwingen, genauso wie ganz am Anfang. Und hier vielleicht noch ein anderes Symbol dafür. Sie können sich vorstellen, das ist sozusagen jetzt das Bild. Das ist die Art, wie ich mir eine Membran gebaut aus diesem Punkt mit Federn vorstelle. Sie sehen den Grund, warum ich das nicht wirklich ausführen kann. Weil wenn man diese Gleichungen nimmt und anfängt, ordentlich auszuschreiben, dann kommen hier Ableitungen von eben diesen Abständen. Diese Indizes und diese kompakte Gleichung ausgeschrieben füllen eben leicht, schnell eine Seite oder viele Seiten im originalen Notizbuch von Einstein. Und Sie werden mir verzeihen, dass ich darauf hier nicht weiter eingehen kann. Aber ich denke, man kann mit der Intuition, hoffe ich zumindest, die ich versucht habe zu geben, jetzt doch ein Stück weitermachen. Die Raumzeit als Membran. Jetzt kann diese Membran nicht nur einfach so für sich hinschwingen, sondern Die Einstein-Gleichungen, die wir vorhin gesehen haben, beschreiben noch mehr. Sie beschreiben, dass Massen diese Membran, die Raumzeit, in ihrer Nähe deformieren, krümmen. Das wiederum kann man sich ganz gut vorstellen, denke ich, wenn man sich an so eine, wieder an so eine Gummimembran zurückerinnert, an ein Stück Trampolin, da legt man etwas Schweres rein, dann wird in der Nähe dieser schweren Kugel diese Membran deformiert werden. Und genau so müssen Sie sich vorstellen, wenn in diesem Gitter der Raumzeit etwas Schweres ein Objekt ist, dann werden die Abstände in der Nähe dieses Objektes sich verändern. Und jetzt kommen wir bereits zu dem Punkt, der Ihnen wahrscheinlich schon vertraut ist, und Sie haben wahrscheinlich dieses kleine Filmchen auch schon gesehen. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Jetzt kann man verstehen, wie diese beiden Dinge zusammenkommen, um die astrophysikalischen Gravitationswellen, um die es hier nicht primär gehen soll, zu erzeugen. Also, es kann zur Abstrahlung von Gravitationswellen kommen durch Paare von Sternen oder schwarzen Löchern, die sich ganz schnell umeinander drehen. Das ist schlicht der gleiche Effekt, der, sagen wir mal, auf einem flachen Wasser, wenn Sie da draufschlagen, werden Ringe auseinanderlaufen, wenn Sie auf dieses Trampolin draufschlagen, werden dort Wellen laufen. Genau das gleiche passiert im Universum. Und das ist der Effekt, den das LIGO-Experiment vor kurzem zum ersten Mal direkt gemessen hat. Das war also diese Entdeckung von Gravitationswellen vor etwas mehr als einem Jahr aufgrund eines solchen Effektes. Massen, die sich bewegen, die das Gitter der Raumzeit zum Schwingen bringen. Wie gesagt, es ist mehr eine Erinnerung, eine Einführung. Es soll ja hier um das ganz frühe Universum der Kosmologie gehen, aber ich denke, es ist sinnvoll, sich nochmal vor Augen zu führen, was die einfachste oder bereits bekannte Art von Gravitationswellen ist. Also, genauer gesagt, misst LIGO das, indem es einen Laserstrahl zwischen zwei Spiegeln hin und her schickt und so sehr präzise den Abstand dieses Spiegels feststellt. Das heißt, Sie haben auf einer großen Distanz zwei Spiegel und Sie schicken einen Laserstrahl hin und her, Sie können den Abstand genau messen und wenn der Raum jetzt schwingt, dann schwingt der Abstand dieser Spiegel. Und das können Sie nachweisen sehr hoch entwickelte Technik, weil die Abstandsänderung ausgesprochen klein ist. Also, die Gravitationswellen, die wir vorhin gesehen haben, durch dieses Paar der rotierenden Sterne oder schwarzen Löcher, erreichen die Erde und dann passiert, grob gesagt, das. Sie sehen, wie diese Welle da durchhuscht und unsere Erde in Schwingung versetzt. Aber ich hoffe, Sie erschrecken nicht zu sehr. Es ist natürlich, Sie sagen, Physiker-Humor extrem übertrieben. Wir hoffen nicht, dass uns jemals solche Gravitationswellen erreichen werden. In Wirklichkeit ist die Abstandsänderung auf der Distanz von Hunderten von Metern oder Kilometern irgendwie ein Bruchteil von einem Atomkerndurchmesser. Ja? Also wirklich unglaublich winzig. So. Jetzt wissen wir also genug vorerst über Gravitationswellen. Wir bleiben aber dabei, dass wir wissen, der Raum ist eine elastische Membran. Die Raumzeit ist eine elastische Membran. Und wir wollen uns nicht mit der Astrophysik befassen, sondern mit der Kosmologie. Und nach dem vorhin Gesagten ist klar, das ganze Universum ist eine gewaltige elastische Membran. Und wie Sie vielleicht auch wissen und wie wir schlicht nachmessen können, das Universum expandiert. Es dehnt sich aus. Und wenn wir diese Ausdehnung zurückrechnen, kommen wir zum sogenannten Urknall. Das ist ein gedachter Moment von so großen Dichten, dass all unsere Theorien versagen. Es ist wichtig, sich klarzumachen, was diese Ausdehnung wirklich bedeutet. Da gibt es verschiedene anschauliche Bilder. Eines ist dieses hier von einem, sagen wir mal, Rosinenbrot, das Sie in den Ofen tun und aufbacken und das dabei natürlich aufgeht und sich ausdehnt. Und wichtig ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind irgendwo da drinnen, Sie sind eine kleine Ameise, die sich darin verloren hat, es gibt kein Zentrum dieser Ausdehnung. Alles entfernt sich von allem. Jede Rosine entfernt sich von jeder anderen. Und diese Rosinen sind meinetwegen die Galaxien und wir leben auf einer davon. Wir sind nicht im Mittelpunkt der Ausdehnung, weil sich jemand auf einer anderen Galaxie genauso im Mittelpunkt dieser Ausdehnung empfindet. Und wir können diesen Prozess, ich glaube, natürlich, bei einem Rosinenkuchen ist das irgendwie begrenzt, um wie viel der sich ausdehnt, aber im Universum ist das so, dass wir zurückrechnen können über viele, viele Größenordnungen, über Tausende, Hunderttausende Male der Ausdehnung. Also ein anderes Bild, das auch oft gebraucht wird, ist das eines Luftballons. Sie können einen Luftballon nehmen und da nach Ihrem Belieben Galaxien, Sterne draufmalen und ihn dann aufblasen. Und für jemanden, der auf diesem Luftballon lebt und nur lokal seine Umgebung sieht, ist das so, dass sich alles von allem entfernt. Und dass der Luftballon endlich sozusagen sich schließt, ist nicht wichtig. Wir wissen von dem Universum nicht, ob es endlich groß oder nicht endlich groß ist, aber wir wissen, dass es expandiert. Es könnte genauso gut eine unendliche Membran sein, die sich weiter unendlich ausdehnt. Jetzt wollen wir das genauer anschauen. Wir wollen eine Zeitachse hinzufügen und dieses Bild kommt gleich nochmal größer und sagen, hier sind wir, hier ist das frühere Universum, noch früher, noch früher, noch früher. Die Ausdehnung geht in dieser Richtung und ich werde das gleich noch größer zeigen, damit Sie auch die Beschriftung lesen können. Hier irgendwo ganz am Anfang ist der Big Bang und darauf möchte ich genauer eingehen. Also nochmal. Das Bild von dem sich ausdehnenden Rosinenkuchen aus der Mitte des Rosinenkuchens. Wir wollen diese Ausdehnung, die Sie hier sehen, zurückrechnen. So weit zurück, dass es überhaupt keine Galaxien gibt, nur ein sehr dichtes Gas. Also, wie machen wir dieses Zurückrechnen? Wir kennen die Gleichungen, die unsere Welt beschreiben. Und wir können zurückrechnen bis zu sehr hohen Temperaturen. Zuverlässig können wir das tun bis zu den Temperaturen und Dichten des Large Hadron Colliders in Genf am CERN. Weil bis zu diesen Energien, Temperaturen, was für einen Physiker immer das Gleiche ist, kennen wir die Gesetze der Physik. Das ist hier eingetragen. Hier sieht man verschiedene Phasen. Hier haben sich die Strukturen, die Sterne gebildet. Hier waren die Energien der Schwerionenkollision. Hier die höchsten energetischen Kollisionen des LHC. Noch energetischer sind kosmische Strahlen. Aber irgendwann noch davor, ist der Moment, wo unsere Theorien versagen. Warum ist das so? Also zunächst einmal können wir die Theorien, die beim Large Hadron Collider gelten, diese hohen Energien noch weiter extrapolieren. Wir können sagen, wir glauben einfach, das, was wir bis jetzt gemessen haben, gilt auch bei noch höheren Energien. Und das funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Und wir können also uns diesem Urknall weiter und weiter nähern. Aber es gibt eine Grenze und diese Grenze ist die sogenannte Planck-Skala oder die Temperatur der Quantengravitation. Das ist ein schwieriger Begriff und es ist schwierig, denke ich, zu vermitteln, warum unsere Theorien dort zusammenbrechen. Ich will es trotzdem versuchen. Also, wo hört das Bild, das naive Bild vom Urknall auf? Diese Planck-Skala, erst einmal um rein numerisch das zu sagen, ist die Energieskala, bei der alle etablierten Theorien versagen, ist ungefähr 10 hoch 18 mal höher als die Energiedichte in einem Atomkern. Das ist eine gewaltige Zahl. Nun ist es so, dass hohe Energien in der Physik auch immer kleinen Abständen entsprechen. Das kann man bis zu einem gewissen Grade aus der alltäglichen Erfahrung, zumindest aus der Erfahrung, sagen wir mal, des modernen Menschen, auch erschließen. Denken Sie an eine Mikrowelle, die Sie zu Hause haben. Die Mikrowelle heißt Mikrowelle, weil die Wellen, mit denen Sie das Essen darin aufheizen, Mikrometer lang sind. Ja? Das sind relativ kurzwellige Wellen und die bringen die Atome leicht zum Schwingen. Und dieses leichte Schwingen ist das Heißwerden Ihres Essens. Sie wissen aber, dass viel kurzwellige Röntgenstrahlen diese Atome sogar aufbrechen können. Sie können sie ionisieren. Sie wissen, dass Röntgenstrahlen aus diesem Grund gefährlich sind, zum Beispiel für den Körper. Und das ist ein allgemeines Gesetz. Hohe Energie, kürzere Abstände. Sie brauchen hohe Energien, um auf kürzeren Abständen etwas zu messen. Und bei ganz kleinen Abständen, das wissen Sie auch, regiert bekanntermaßen die Quantenmechanik. Und jetzt ist es aber so, dass es bei der Planck-Skala, also bei so kleinen Abständen, wird selbst die Raumzeit quantenmechanisch. Das heißt also, sie gehen zu immer höheren Energien, immer kleineren Abständen und irgendwann fängt der Raum selbst an, wie ein quantenmechanisches Objekt zu reagieren, nicht wie eine elastische Membran, die Sie so sich vorstellen können. Was heißt das? Dazu muss man verstehen, was bedeutet Quantenmechanik? Quantenmechanik bedeutet aus aller einfachster Sicht, dass es nie absolute Ruhe gibt. Alles ist immer ein wenig unsicher, alles schwingt immer ein bisschen. Ja. Das heißt, der Raumzeit schwingt, fluktuiert dann bei dieser hohen Energie mit großer Amplitude von sich selbst aus. Diese kleinen Abstände ermöglichen es nicht mehr, von einer glatten, elastischen Membran zu denken. Das Bild, das ich Ihnen gezeigt habe von der Raumzeit, fängt dann an, intrinsisch zu versagen. Einfach schlicht aufgrund der Quantenmechanik. Das Bild hier soll zeigen, dass die Raumzeit irgendwie so einen Henkel bekommen kann, zweidimensional natürlich, und dieser Henkel kann noch einen Henkel bekommen. Das Ganze wird ein kompliziertes Gebilde. Die Geometrie ist einfach nicht mehr die einer glatten Fläche. Und das ist für unsere Theorien, wenn Sie so wollen, das Ende, und das Universum ist auf diesen Skalen nicht mehr glatt und flach. Und das bringt uns zu dem Flachheits- oder Homogenitätsproblem. Das ist sicherlich der schwierigste Teil dieses Vortrags, Ihnen das zu vermitteln, aber es ist entscheidend für die Theorie der Inflation und für die Gravitationswellen, zu denen ich kommen möchte. Also, nach allem, was wir wissen, ich habe es gerade versucht, mit Quantenmechanik zu erklären, muss das Universum am Anfang sehr inhomogen gewesen sein, der Raum sehr stark gekrümmt. Denken Sie zurück an dieses Bild mit den vielen Henkeln. Und wie ein aufgewühltes Meer brauchte es Zeit, um sich zu beruhigen, um glatt zu werden. Und diese Zeit hatte es ja auch, das Universum ist sehr alt. Allerdings hatte es bei weitem nicht genug Zeit. Es gibt nämlich so etwas wie eine maximale Distanz, auf der das Universum glatt und flach werden könnte. Und das ist die Distanz, die ein Lichtstrahl seit Beginn dieser Planck-Ära zurücklegen konnte. Warum ist das so? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Meer und Sie haben hier einen Wellenberg und hier ein Wellental. Und wenn Sie lange nichts tun, dann wird das schwingen und irgendwann wird es sich einstellen auf einen gleichmäßigen Pegel. Aber dazu muss doch zumindest die Information, dass es hier tief und hier hoch ist, von da nach da gelangen. Sonst kann man ja gar nicht sehen, sonst kann der Wellenberg ja gar nicht wissen, dass er runterzugehen hat, damit alles eine Ebene hat. Das heißt, dieser Austausch von Informationen, das Schicken eines Signals ist notwendig. Nun können wir aber im Universum sehr weit schauen. Wir können Licht empfangen aus, sagen wir mal, dieser Richtung und dieser Richtung. Und zwar Licht, das so alt ist, dass es fast vom Anfang des Universums zeitlich zu uns kommt. Offensichtlich haben wir also zeitlich Kontakt zu diesem Punkt. Wir sehen, was dieser Punkt gemacht hat, in dem das Licht bei uns ankommt. Und von dem da auch, in der Richtung. Aber wenn die Lichtstrahlen von dort, vom Rand des Universums in der und der Richtung zu uns gekommen sind, dann war niemals Zeit, dass dieser Punkt zu dem Punkt da drüben ein Signal schicken konnte. Aber wir messen in dieser großen Entfernung genau die gleiche Temperatur, den gleichen Zustand. Wir wissen also, das Universum ist homogen, sagt man mit dem Fachwort, flach, glatt, auf Abständen, die so groß sind, dass die Punkte, um die es da geht, miteinander nie haben reden können. Das ist ein riesiges Problem. Das sagt, dass wir einfach nicht verstehen, wie unser Universum aus diesem Urknall, diesen naiven Urknall mit Explosion und dann Ausdehnung hervorgehen konnte. Und zwar einfach, weil es am Anfang so wenig glatt war, so gekrümmt, und dann ist es glatt geworden auf Abständen, die schlicht zu groß sind. Dieses fundamentale Problem der Big Bang Cosmology hat nun eine sehr geniale Lösung, die kosmologische Inflation, zu der ich jetzt kommen werde. Diese Theorie gibt es seit ungefähr 35 Jahren, und die Lösung besteht darin, dass man den eigentlichen Urknall ersetzt durch eine Phase sehr, sehr schneller Expansion. Dies dehnt alle Unebenheiten enorm aus und das Universum wird so flach, wie wir es sehen. Und die Erklärung für diese sehr, sehr schnelle frühe Ausdehnung ist leicht gefunden. Man muss unsere Teilchenphysikwelt um ein spezielles Feld, eine Teilchenart ergänzen, das sogenannte Inflaton. Nun, um das zu erklären, muss ich zunächst einmal sagen, was ist ein Feld? Das Inflatonfeld, was ist ein Feld in der Physik? Dieser Begriff ist sozusagen nicht, vielleicht nicht so alltäglich, aber das beste Beispiel, das vertrauteste, ist vielleicht das Magnetfeld. Das Magnetfeld hat an jedem Ort eine Richtung, veranschaulicht durch diese Linien, und einen Wert, das ist die Dichte der Linien. Also hier am Nordpol ist es stark, am Südpol auch, hier ist es viel schwächer. Sie kennen das auch, wenn Sie Metallsplitter auf eine Platte legen und darunter einen Magneten halten, gibt es diese schönen Muster. Ja. Das heißt, ein Feld ist etwas, was an jedem Ort des Raumes irgendwie einen Wert hat. Das Magnetfeld hat jetzt leider auch noch eine Richtung, aber wir wollen eigentlich einfachere Felder haben. Und das Temperaturfeld ist so ein noch einfacheres Feld. Einfacher heißt, es gibt an jedem Punkt nur einen Wert. Da gibt es keine Pfeile oder irgendwas. Jeder Punkt des Raumes ist ein Wert zugeordnet. Zum Beispiel hier sehen Sie, das ist jetzt aus einer Ingenieurzeitschrift, da sehen Sie die Temperatur im Inneren einer Säule, wenn die Säule einem Feuer ausgesetzt ist, das ist für den Brandschutz wichtig. Man sieht, wie es hier draußen schon heiß ist und hier drinnen zum Glück noch kühl. Und das ist ein Feld. Ein Feld hat also an jedem Punkt einen Wert und das kann sich in der Zeit entwickeln, so wie die Temperatur in einem Stück Roastbeef, wo es ist, wie Sie alle wissen, ganz wichtig ist, dass Sie die Temperatur in der Mitte messen, wenn Sie wissen wollen, wann es fertig ist, nicht am Rand. So, ich hätte vielleicht besser ein Bild von einem Roastbeef, wäre besser gewesen, habe ich aber nicht gefunden. Gut, das Inflatonfeld ist nun genauso ein Feld, nicht irgendwo in einer Säule oder in einem Stück Fleisch, sondern im ganzen Universum. Und die verschiedenen Werte des Inflatonfeldes entsprechen verschiedenen Energiedichten. Man veranschaulicht das durch eine Kugel, die in einen Potentialtopf rollt, hier in diesem Bild. Wenn das Inflaton also oben ist, dann hat das Universum an diesem Punkt eine sehr hohe Energiedichte und dehnt sich ganz schnell aus. Diese Energiedichte treibt das Universum zu schneller Expansion. Das Inflaton rollt hier, Sie können sich ein langsames Rollen vorstellen, und dann irgendwann erreicht es einen Punkt, wo es sehr schnell wird, weil es steil wird hier, und dann rollt es runter und oszilliert hin und her. Das kann man sich relativ gut mit einfacher Mechanik vorstellen. Das ist sozusagen das Bild, das ich hier male, wird genauso auf Fachkonferenzen gemalt und genauso erklärt. Das ist also jetzt vereinfacht, aber nicht zu bösartig vereinfacht. Wenn es dann hier unten oszilliert, dann gibt es seine Energie ab, aber allerdings nicht so, wie das ein Ball tun würde. Der würde einfach durch Reibung langsamer werden und es würde ein bisschen wärmer werden in der Mulde. Sondern das heizt bei dieser Oszillation das ganze Universum auf. Dann entsteht dieses heiße Plasma, das wir dann Urknall nennen. Und das ist der eigentliche Big Bang. Der Big Bang kommt also nach dieser Phase der Inflation. Und wir haben aber bei dem hier, bei dieser Erklärung, zu sehr vereinfacht im Moment. Das Inflatonfeld hat auch Quanteneffekte. Wir haben bisher so getan, als hätte das Inflaton im ganzen Universum den gleichen Wert. Erst ist auf dem Berg, Universum expandiert ganz schnell und dann im Tal und dann gibt es diesen Big Bang. Aber in Wirklichkeit muss das nicht so sein. Es ist ein Feld und es kann an jedem Ort einen anderen Wert haben. Und es muss fluktuieren, es hat kleine Fluktuationen und wir können diese sogar berechnen. Sie folgen unmittelbar aus der Heisenbergschen Unschärferelation. Es ist einfach nur die Aussage, dass in der Quantenmechanik alles immer ein wenig fluktuiert. Gut, was bedeutet das nun für uns? Das hat eine enorme Bedeutung, weil wir damit diese Theorie, die erst einmal sehr abstrus und sehr weit hergeholt scheint, testen können. Wir können diese kleinen Ungleichmäßigkeiten des ganz frühen heißen Universums bis heute sehen. Und zwar nämlich genau durch die Strahlung, von der ich vorhin gesprochen habe. Ich habe Ihnen gesagt, wir können das Universum in der und der Richtung anschauen, ganz weit zurück. Der Lichtstrahl, der aus dem entferntesten Punkt kommt, und wir können dort die Temperatur messen. Und das ist die Karte, die diese Temperaturmessung darstellt. Das ist einfach nur die Himmelskugel aufgerollt, sodass Sie alles sehen können. Und diese Farbkodierung ist blau etwas kühler und gelb etwas wärmer. Und die Temperaturdifferenz zwischen dem heißesten und kältesten Bereich in dieser Karte ist 100.000stel. Relativ. Das heißt also, das ist total übertrieben, das Universum ist eigentlich perfekt gleich warm in all diesen Richtungen. Das ist, was ich vorhin gesagt habe, wir haben ein Problem mit dieser Homogenität. Die Inflation erklärt das, aber sie erklärt das eben modulo dieser kleinen Fluktuationen, die wir nun tatsächlich verstehen als die Quantenunsicherheit dieses Feldes. Das nennt man übrigens kosmische Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich. Lassen Sie mich noch eine Sekunde genauer darauf eingehen. Das ganze frühe Universum war also ein heißes Plasma und das Licht, die Photonen wurden ständig gestreut. Man sieht es in diesem Bild hier, also links ist sozusagen früher. Und dann wurde es etwas weiter ausgedehnt, es wurde leerer, kühler. Und dann hatten die Elektronen eine Chance, einen Atomkern zu finden und sie haben Atome gebildet. Sie sehen, dass jetzt jeder hier weit rechts, jeder Atomkern sein Elektron hat. Das ist natürlich völlig falsch dargestellt. Sie wissen, die sind viel kleiner relativ zueinander, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und dazwischen ist Platz und die Photonen können da frei rumfliegen. Das heißt also, die Photonen, die zu uns kommen, die kommen von hier. Die kommen nicht von da hinten und auch nicht von hier. Die kommen genau von dieser Trennlinie. Das ist der Moment, wie weit wir zurückschauen können. Davor war die Streuung, die ständige Streuung des Lichtes zu stark. Und jetzt müssen wir noch einen Aspekt reinbringen. Wenn wir hier von der Erde zurück, also in den Weltraum schauen, weit weg von uns erst einmal, das Licht aus großen Entfernungen, dann ist das auch ein Schauen in die Vergangenheit. Das ist natürlich naheliegend, wenn Ihnen ein Signal zugesandt wird, je weiter es herkommt, je früher ist der Punkt, wo es in der Zeit, wo es abgesandt worden ist. Und dann gibt es also hier eine Sphäre, wo Sie so weit zurückgehen, dass an diesem Punkt dieser Übergang stattfindet. Das heißt also, wenn Sie noch weiter zurückschauen wollen, dann geht das schlicht nicht, weil Licht hier draußen ständig gestreut wurde. Das Plasma war zu dicht. Dieser Zeitpunkt heißt Rekombination und diese Oberfläche hier, das ist letztlich diese schöne, bunte Sphäre, Fläche, die ich gezeigt habe, einen Moment zuvor. Moment, stopp, das hier ist genau diese Fläche und wir sehen da, und was wir eigentlich sehen, ist also diese Sphäre am Himmel und die Unebenheiten dieser Sphäre sind die Unebenheiten des Inflatonfeldes, das ich vorhin beschrieben habe. So, also das habe ich bereits gesagt, diese Temperaturfluktuationen stammen unmittelbar aus den Quantenfluktuationen dieses Feldes. Und jetzt erst kann ich Ihnen an diesem Punkt die Gravitationswellen nahebringen. Zu dieser Zeit des rollenden Inflatons gab es natürlich auch schon den Raum an sich. Unsere elastische Membran, Sie erinnern sich, und die elastische Membran hat auch damals schon fluktuiert, ganz geringfügig aufgrund der Quanteneffekte. Und diese Schwingungen sind der Quantenmechanik unterworfen und immer ein wenig angeregt. Und das sind die sogenannten primordialen Gravitationswellen. Wir sehen diese also ähnlich wie die Quantenmechanik des Inflatonfeldes als Temperaturschwankungen dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Hier ist also nochmal ein Stück von diesem schönen Bild, das Bild des Universums in Mikrowellen, wenn Sie so wollen, aufgelöst. Sie sehen wieder heißere und kältere Regionen, aber Sie sehen insbesondere, dass man noch, wenn man noch genauer hinschaut, einen anderen Effekt noch bemerken kann, nämlich die Polarisation des Lichtes. Das wissen Sie vielleicht auch, dass das Licht, wenn es auf uns zukommt, eine Polarisation hat. Es kann in die oder in diese Richtung schwingen. Das kann man mit dem bloßen Auge im Allgemeinen nicht wahrnehmen, aber man kann das sehr gut messen. Und das ist hier eingezeichnet, die Richtung, in der das Licht polarisiert ist. Und diese Gravitationswellen, diese Schwingungen der Raumzeit, offenbaren sich nun in der Polarisation der Hintergrundstrahlung. Wenn Sie also in diesem Muster hier derartige Bilder erkennen oder derartige Bilder, dann nennt man das sogenannte E- und B-Modes. Und diese Bilder, diese Wirbel, sind das, was charakteristisch ist von den Effekten nicht dieses Feldes Inflaton, sondern von den Effekten der Fluktuation der Raumzeit. Es ist also ein sehr indirekter und komplizierter Weg, aber nichtsdestotrotz ein direkter Messweg zu den Schwingungen, quantenmechanischen Schwingungen der Raumzeit im ganz, ganz frühen Universum. Nun ging vor ein paar Jahren die Meldung durch die Presse, dass man diese Art von Gravitationswellen entdeckt hätte. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Bei uns hat das zu großer Aufregung geführt und man hätte zum ersten Mal wirklich Quantenmechanik und Gravitation wechselwirkend gesehen. Man hätte damit die Energieskala in Inflation fixiert. Man hätte etwas sehr Spannendes über Stringtheorie gelernt. Leider war das aber eine Fehlinterpretation der Daten. Das war kosmischer Staub, der hat diesen Polarisationseffekt vorgetäuscht. Aber genaue Experimente sind in der Vorbereitung und die Suche nach diesen primordialen Gravitationswellen bleibt eines der spannendsten Unterfangen in der aktuellen Forschung. Das ist aber noch nicht ganz das Ende meines Vortrages, denn es gibt aus dem frühen Universum noch eine zweite, eine ganz anders geartete Art von Gravitationswellen. Dazu wollen wir uns erinnern, was unmittelbar nach der Inflation geschieht. Sie erinnern sich an dieses Bild von dem rollenden Ball. Wenn der hier oben ist, schnelle Expansion. Wenn er hier unten ist, übergibt er seine Energie an ein ganz heißes Plasma und der Big Bang beginnt. Also, das Inflaton oszilliert hier um das Minimum eines Potentialtopfes und teilt seine Energie mit allen anderen Teilchen und Feldern. Man nennt dies Reheating und es entsteht ein sehr, sehr heißes Plasma. Wenn dieses Plasma abkühlt, das tut es, weil das Universum sich ausdehnt, kann es zu Phasenübergängen kommen. Nun, was ist ein Phasenübergang? Ich denke, dass es eigentlich da leider nur wohl ein Beispiel gibt, das jeder wirklich jeder kennt und jeder gut versteht. Und das ist der Übergang zwischen Wasser und Dampf oder Dampf und Wasser. Ja. Sie wissen, wenn Sie Dampf abkühlen, bilden sich Tröpfchen. Das sehen Sie hier, das sehen Sie zum Beispiel bei dem aus dem Teekessel austretenden Dampf und dem Abkühlen. Das, was Sie hier als so grauen Schleier sehen, sind winzige Tröpfchen, wo dieser Phasenübergang stattgefunden hat. Nun, etwas ganz Analoges kann, wir wissen das nicht sicher, im frühen Universum passiert sein. Die heiße und kalte Phase, in unserem Fall Dampf und Wasser, sind natürlich in der Kosmologie nicht Dampf und Wasser. Um ein Beispiel zu nennen, es könnten eine Phase ohne Higgs-Kondensat und mit Higgs-Kondensat sein. Vielleicht haben Sie aus der Presse gehört, dass Higgs ist dieses Feld oder das Teilchen, das vor ein paar Jahren am CERN entdeckt wurde. Das ist verantwortlich für die Masse aller anderen Teilchen. Und wenn dieses Feld sozusagen eingeschaltet ist, dann ist das eine Phase und wenn es nicht eingeschaltet ist, ist es eine andere Phase. Und so eine Art Phasenübergang, der also für Sie jetzt sehr abstrakt klingen muss, aber im Prinzip so ähnlich wie zwischen Wasser und Dampf ist, kann im frühen Universum stattgefunden haben. In der Kosmologie hat er sich allerdings eingebürgert, nicht von Tropfen, sondern von Blasen zu reden. Das ist aber nicht wichtig, es ist einfach nur eine Nomenklatur, wie nenne ich den Bereich der neuen Phase, der da irgendwo an bestimmten Stellen entsteht. Man muss sich also vorstellen, dass im sich ausdehnenden Universum plötzlich an bestimmten Punkten kleine Kugeln der neuen Phase entstehen, dann wachsen die und schließlich ist alles von diesen Kugeln verschlungen worden. Das, was passieren würde, wenn Sie einen geschlossenen Behälter mit Wasser einfach immer weiter erhitzen, bis es in Dampf übergeht. Die Blasen und die Blasenwand haben nun eine andere Massendichte als die alte Phase. Und das wiederum krümmt den Raum. Denn erinnern Sie sich, was war denn der Ursprung der normalen Gravitationswellen? Das war die Bewegung von Massen. Sie hatten also schlicht diese beiden Sterne, die umeinander kreisen. Hier ist es komplizierter. Es sind diese Blasen, die haben eine andere Dichte als der Raum drumherum. Wenn sich die Blasenwand bewegt, bewegt sich eine Masse und es kann im Prinzip zumindest zur Abstrahlung von Gravitationswellen kommen. Nur leider reicht eine einzelne Blase, ein einzelner runder Teil des Raumes, nicht aus. Da ist zu viel Symmetrie, das strahlt keine Wellen ab. Was hingegen passieren muss und in so einem Phasenübergang auch passiert, ist, dass die Blasen, speziell die Blasenwände, kollidieren. Dann ist diese sphärische Symmetrie, die Drehsymmetrie gebrochen und die Blasenwände und die nach deren Kollision entstehenden Schockwellen senden Gravitationswellen aus. Das ist hier symbolisiert. Sie sehen hier, wie die Blasenwände gelb eingezeichnet sind. Dann berühren die sich, durchdringen sich. Es kommt zu einer Verwirbelung, es kommt zu Schockwellen. Da ist also viel Masse in Bewegung und es werden viele Schwingungen der Raumzeit dieser Membranen angeregt. Im Übrigen kann man auch noch ein anderes Bild benutzen, das jetzt vielleicht sehr anders klingt, aber auch nützlich ist, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein sehr, sehr heißes Gas, wo Elektronen und Atomkerne sich trennen, ein Plasma, dann strahlt das Photon aus. Das strahlt Wärme, das strahlt auch im sichtbaren Bereich. Und das ist schlicht, dass die Bewegung der Ladungen an die Photonen in Bewegung versetzt. Und genauso ist es hier so, dass die Bewegung der Masse die Membran der Raumzeit in Bewegung versetzt. Also die Analogie zu den üblichen elektromagnetischen Strahlen ist also gar nicht so verkehrt. Gut. Jetzt ist es aber so, dass man diese Wellen wiederum auch messen kann. Und interessant ist aber auch noch, dass die so entstehenden Gravitationswellen neben diesem Muster an der Himmelskugel das einzige Signal aus dem ganz, ganz jungen Universum sind. Warum? Jedes andere Signal wird von diesem frühen heißen Plasma, über das ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, absorbiert. Sie können nicht hoffen, dass sie ein Lichtstrahl, zumindest nicht direkt, aus dieser frühen heißen Phase erreicht. Da sind zu viele Atome, Ionen, Elektronen dazwischen. Aber die Gravitationswellen wechselwirken nur ganz schwach. Und sie sind sozusagen ein Hilfsmittel, das einzige Hilfsmittel, das so weit zurückreicht und einen direkten Blick hinter die Barriere dieser Recombination, dieses heißen Plasmas ermöglicht. Und im Gegensatz zu den primordialen Wellen sind diese Wellen aus dem Phasenübergang relativ kurzwellig und können durch Detektoren auf der Erde gemessen werden. Vielleicht nochmal zur Klarheit. Wenn ich vorhin gesagt habe, Sie sehen auf diesem Hintergrundstrahlung dieses Muster, und das sind Gravitationswellen, Sie müssen sich vorstellen, das sind Gravitationswellen, deren Wellenlänge irgendwie ein Bruchteil, vielleicht ein Hundertstel, ein Tausendstel, des ganzen Universums darstellen. Die sind riesig. Die sind sehr schwach, aber ihre Wellenlänge ist riesig. Die können Sie nicht messen, indem Sie da zwei Spiegel haben und schauen, wie die gegeneinander schwingen. Aber diese anderen Wellen können Sie so sehr wohl messen. Und die Detektoren dafür sind Detektoren von dem Typ, wie Sie die Gravitationswellen von Pan schwarze Löcher gefunden haben. Also das LIGO-Experiment, das ich am Anfang erwähnt habe und das ich hier nochmal zeige. Hier sind die beiden Arme, in denen diese Laserstrahlen zwischen Spiegeln hin und her laufen. Und jetzt nähern wir uns dem Ende. Hier vielleicht noch ein kleines Filmchen dazu, dass Sie, ich weiß nicht, ist das gezeigt worden? Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Filmchen dieses Experiments, das Ihnen nochmal nahe bringt, wie man diese Messung eigentlich macht. Da kommt ein Laserstrahl, der wird aufgespalten in zwei Teilstrahlen. Die laufen in diese beiden Arme. Sie haben gesehen, diese Arme sind riesig, werden reflektiert und kommen zurück. Und das sind Wellenzüge und die werden überlagert und sie können so überlagert werden, dass sie sich gegenseitig verstärken oder auslöschen. Das nennt man Interferenz. Und jetzt kommt die Gravitationswelle und das ganze Gerät schwingt, wieder so übertrieben, wie am Anfang die Erde schwingt. Dieser Abstand wird länger, dieser wird kürzer, relativ zueinander. Und Sie können sich vorstellen, dass jetzt diese Überlagerung dieser Wellenzüge ins Schwanken gerät. Mal verstärken sie sich, mal löschen sie sich aus. Als zeitliche Abfolge sehen wir das hier in einem stärker und schwächer werden dieses Lichtimpulses, der nach der Reflexion auf beiden Seiten entsteht. Und dadurch kann man also unmittelbar sichtbar machen, wie diese beiden riesigen Arme mit dem Laserstrahl im Vakuum ganz geringfügig ihre Distanz ändern. Das ist eine technische Meisterleistung. So. Ich bin schon etwas über der Zeit. Lassen Sie mich noch ganz kurz etwas zu zukünftigen Gravitationswellendetektoren sagen. Man muss sagen, das, was bisher getan worden ist, hat gereicht, um die Gravitationswellen von diesen schwarzen Löchern zu messen, aber nicht die von Phasenübergängen. Wir wissen also noch nicht, wie stark die sind, wie deren Eigenschaft ist. Das ist Gegenstand aktueller Forschung. Und eins der Projekte für die Zukunft, LISA, wird von der European Space Agency geplant. Und es besteht aus 3 Satelliten mit Abständen von jeweils ca. 5 Millionen Kilometern, welche die Sonne umrunden. Hier sehen Sie diese 3 Satelliten. Zwischen denen werden Laserstrahlen hin und her geschickt, so wie eben die beiden Arme des LIGO-Experiments irgendwo in der amerikanischen Wüste. Und diese Anordnung von 3 Satelliten muss nun in einer ganz bestimmten Weise sehr stabil der Erde folgend hier im Umlauf um die Sonne sich bewegen. Das ist wiederum eine in der Zukunft hoffentlich zu erbringende technische Meisterleistung, Satelliten so anzuordnen und zwischen denen den Abstand mit dieser Präzision zu messen, dass man das Durchlaufen von Gravitationswellen durch unser Sonnensystem damit bestimmen kann. Gut, Zusammenfassung. Also, wir haben über 2 Arten von Gravitationswellen gesprochen. Das erste, die sogenannten primordialen Gravitationswellen, geben uns Auskunft über kosmologische Inflation, über diese Periode von extrem schneller Ausdehnung vor dem eigentlichen Big Bang. Sie sind ein erster einfacher Test der Quantengravitation und vielleicht der Stringtheorie. Und man erkennt sie als Muster in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Aber sie sind noch nicht gefunden. Danach wird gesucht. Die zweite Art von Gravitationswellen kommt aus den Phasenübergängen im frühen, heißen Universum. Sie kommen aus dem eigentlichen Big Bang und sie können über die Physik bei Energien Auskunft geben, die wir selbst am CERN nicht erreichen können, die wir selbst an den besten Teilchenbeschleunigern und Collidern nicht herstellen können. Aber wenn wir von dort Gravitationswellen empfangen, von einem ganz frühen Universum, haben wir vielleicht dahin Zugang. Nach ihnen wird ein Interferometer auf der Erde gesucht, so wie nach den Gravitationswellen von schwarzen Löchern und vielleicht eben auch in der Zukunft hoffentlich durch Experimente mit Satelliten im Weltall. Ja, das war's. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.